Tag an den Nagel gehängt. Das ist das Thema unseres Schaukastens. Ich hoffe, ihr habt es alle wahrgenommen. Und letzten Sonntag, da haben wir in der Predigt gehört, das wisst ihr alle noch, oder? Dass wir gerade im Urlaub uns noch bewusster an Gott, dem Schöpfer, erfreuen sollen. Wenn eben der Alltag irgendwo zu Hause am Nagel hängt und wir an einem schönen Ort in der Natur entspannen können. Gott als den Schöpfer in der Schöpfung erkennen und sich an ihm erfreuen. Das war das Thema von letztem Sonntag. Die Himmel verkünden, die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk deiner Hände ist. So haben wir die ersten 7 Verse aus Psalm 19 letzten Sonntag betrachtet und uns an diese Wahrheit erinnert, dass Gott sich durch seine Schöpfung offenbart hat. Die ganze Natur, sie bestätigt, wie erhaben Gott ist. Mit unhörbarer Stimme verkündigt die Natur die Größe Gottes und wir wollen besonders im Urlaub, wenn wir den Alltag sozusagen an den Nagel gehängt haben, diese Wahrheit bewusster wahrnehmen und in dieses Lob einstimmen. Aber Gott hat sich nicht nur durch die Schöpfung offenbart, sondern auch durch sein Wort. Und wir wenden uns nochmal Psalm 19 zu und lesen die Verse 8 bis 12. Da wird uns nämlich von David auch gesagt, dass Gott sich durch sein Wort offenbart hat. Und was wir gerade im Urlaub auf keinen Fall an den Nagel hängen wollen, ist sein Wort. Denn da haben wir doch viel mehr Zeit, auch uns mit seinem Wort zu beschäftigen, sein Wort zu lesen, auf sein Wort zu hören. Ich möchte also in dieser Botschaft uns ermutigen, gerade im Urlaub, aber nicht nur im Urlaub, aber auch im Urlaub, uns für Gottes Wort Zeit zu nehmen und auf sein Reden zu hören, weil dann eben viele Alltagsablenkungen hoffentlich zu Hause am Nagel hängen. Und wir an einem anderen Ort, in einer schönen Gegend, vielleicht noch viel bewusster, mit viel mehr Zeit, konzentrierter auf sein Wort hören. Gott redet durch sein Wort, auch heute noch. Lasst uns jetzt die Verse 8 bis 12 aus Psalm 19 lesen. Da schreibt David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, Lasse mich durch sie zurechtweisen, sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Meine lieben Geschwister, die Offenbarung Gottes durch sein Wort ist klarer und deutlicher als die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Deshalb wird sie auch als die besondere oder die spezielle Offenbarung in der Theologie genannt. Ohne die Offenbarung Gottes in seinem Wort gäbe es letztlich kein geistliches Leben. Denn aus Gottes Wort erfahren wir überhaupt, wer Gott ist und wie er sich in der Geschichte offenbart hat, wie er gehandelt hat, welchen Sinn überhaupt dieses Leben, dieses ganze Sein hat. Außerdem sagt uns sein Wort auch, wer wir sind. Es führt uns unser größtes Problem vor Augen, dass wir uns von Gott getrennt haben, dass wir getrennt von Gott leben, dass wir Sünder sind. Aber es spricht auch von der einzigartigen, herrlichen Lösung unseres großen Problems oder von der Erlösung, die Gott anbietet. Also die Schöpfung, sie verkündet Gottes Majestät, seine Weisheit, seine Kraft. Aber in der Offenbarung Gottes durch sein Wort erfahren wir, wer der persönliche Bundesgott Jahwe wirklich ist. Und ich finde es sehr hochinteressant, dass in der zweiten Hälfte des Psalmes, wo es nun um das Gesetz des Herrn geht, um die Anordnungen des Herrn, um das Wort des Herrn, David den Gottesnamen Jahwe plötzlich verwendet. In Vers 2 gebraucht er noch den allgemeinen Gottesnamen El, der so viel wie der Mächtige, der Starke bedeutet. Und der ganz klar die Größe und die Kraft Gottes hervorhebt. Aber ab Vers 8 benutzt David, wenn er von dem Wort des Herrn spricht, nur noch den Gottesnamen Jahwe. Und es ist gar nicht so lange her. Erst vor ein paar Wochen haben wir uns mit diesem Namen intensiv beschäftigt. Der Name Jahwe ist Gottes persönlicher Name, mit dem er sich seinem Volk Israel vorgestellt hat. Jahwe, der unveränderliche, heilige Gott, hat sich durch sein Wort, seinem Volk, hörbar, unmissverständlich offenbart. Wie die Sonne durch ihr Licht Leben schenkt, so ist auch das lebendige Wort Leben spendend. Der Himmel, die ganze Schöpfung verkündigt mit unhörbarer Stimme die Größe Gottes, aber das Gesetz des Herrn ist konkretes Wort Gottes. Gott offenbart sich durch sein Wort. Und die Verse 8 bis 11, sie beschreiben in einem gewissen Sinne auf einzigartige Weise, wie wertvoll dieses Wort ist. Wir finden hier eine Ökonomie des Wortes Gottes in 6 Zeilen zusammengefasst, die jeweils einen Titel oder auch eine Bezeichnung für das Wort Gottes beinhaltet, aber auch gewisse Eigenschaften oder Auswirkungen dieses Wortes. Aus der ersten Zeile entnehmen wir, das Wort Gottes ist vollkommen, es stärkt und erfrischt unsere Seele. Die Bibel, sie ist Gottes vollkommener Liebesbrief an uns. Kierkegaard hat es so bezeichnet. 66 Liebesbriefe Gottes an uns Menschen. Und wenn man sein Leben nach diesen Anweisungen, die uns in diesen Liebesbriefen zukommen, ausrichtet, wird das Innere des Menschen, das heißt die Seele, der Sitz der Persönlichkeit, gestärkt und erfrischt. Oder wörtlich heißt es da eigentlich wiederhergestellt. Das Wort Gottes kann den inneren Menschen erneuern. Das ist die Wahrheit, die im Psalm 19,8 steckt, wo die Schrift, das Gesetz des Herrn, oder die Bibel, das Gesetz des Herrn genannt wird. Menschliches Denken ist oft fehlerhaft, aber Gottes Wort, es ist fehlerlos. Und es enthält alles, um auch unsere ausgetrockneten Seelen zu erquicken. Und vielleicht geht der manche oder manche einer von uns wirklich mit einer ausgetrockneten Seele in den Urlaub. Sie muss bewässert werden. Eine Zeit der Entspannung steht an. Und ich glaube, das Wort Gottes, es kann ja so wie ein frischer Regen sein auf ein dürres, ausgetrocknetes Land, das uns neu belebt und es kann Neues wachsen. Es reicht aus, dich zur Bekehrung zu bringen, dich zu beleben, zu erfrischen, zu stärken, dich auch langsam umzugestalten, damit du gottähnlicher wirst. Die zweite Zeile bekräftigt, dass das Wort Gottes wie ein zuverlässiger Zeuge ist und es macht uns weise. Das Wort Gottes, es schwankt nicht. Es ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Vielleicht erinnern wir uns noch an das Wort des Petrus in seinem zweiten Brief. In 2. Petrusbrief Kapitel 1 erinnert sich der Apostel an das unvergessliche Erlebnis, das er mit Christus auf dem Berg der Verklärung hatte. Und ich glaube, wer sowas erlebt hat, ja, auf dem Berg der Verklärung, Petrus war ja dabei, der kann das nie vergessen. Das war sehr eindrücklich, sehr tiefgehend. Aber dann sagt er in 2. Petrus 1, Vers 19, und das finde ich wirklich hochinteressant, und wir haben ein bestätigteres Zeugnis, das prophetische Wort. So kann man das wörtlich übersetzen. Ein bestätigteres Zeugnis. Was will er sagen? Was wollte er zu mir gesprochen in einer Vision? Jesus ist mir erschienen, da war es ganz dunkel im Raum und plötzlich stand Jesus da und er hat dies und jenes zu mir gesagt. Da bin ich persönlich zunächst meistens etwas skeptisch. Ich sage nicht, dass es das nicht auch geben kann. Aber wenn es geschieht, dann ist es eigentlich die Ausnahmesituation. Die absolute Ausnahmesituation. Hans-Peter Reuer, es sind schon 3 Jahre, dass er diesen Unfall hatte. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht und jetzt schon beim Herrn ist. Er warnte immer wieder in seinen Botschaften oder in seinen Predigten seine Zuhörer, gebraucht nicht leichtfertig diesen Satz, der Herr hat mir gesagt, es sei denn, ihr seid euch hundertprozentig sicher, Gott hat wirklich gesagt. Und dann fügt er auch noch hinzu, dieser Satz, Gott hat mir gesagt, der wird oft von jenen gebraucht, die sich von niemandem etwas sagen lassen wollen. Ich finde, es ist in unserer erlebnisorientierten Zeit umso wichtiger, unseren Glauben nicht nur auf irgendwelche subjektiven persönlichen Erfahrungen, einerlei wie wahr oder bewegend diese Erlebnisse oder Erfahrungen auch gewesen sein mögen, zu gründen, sondern vielmehr sollte unser Glauben auf die Schrift gegründet sein. Dieses Wort Gottes, es nimmt sich unerfahrenen und unwissenden Leuten an und es lehrt sie die Wahrheiten Gottes, Wahrheiten, die auf das praktische Leben angewendet werden können. Es macht die Einfältigen weise, so heißt es da. In Vers 9 sagt uns dann David, das Wort Gottes ist wegweisend und erfreut unser Herz. Es enthält richtige Prinzipien und wer sie befolgt, der erlebt Freude. David wusste, dass echte Freude aus der Erkenntnis Gottes und aus dem Bleiben in seinem Wort kommt. Die Anordnungen des Herrn, und damit sind eigentlich die göttlichen Leitlinien oder göttlichen Prinzipien gemeint, sind richtig, so heißt es hier wörtlich, NGÜ übersetzt, wegweisend. Das heißt, sie sind im echten Alltagsleben nachprüfbar. Wenn zum Beispiel Gott in seinem Wort sagt, dass Neid oder Eifersucht eigentlich wie so eine zerstörerische, bittere Wurzel ist, wie Eiter in den Gebeinen, dann ist das nachprüfbar, weil neidische Menschen, die werden nicht glücklich, die haben keinen Halt in diesem Leben. Dieses Eitergeschwür, es macht sie total unstabil, sie sind nie glücklich, denn es gibt ständig irgendjemanden, mit dem sie sich vergleichen und den sie beneiden. Und was ist die Folge? Natürlich zerstörte Beziehungen, Misstrauen, dass man sich zurückzieht. Ja, bis dahin, dass Menschen seelisch krank werden. Oder wenn Gottes Wort sagt, dass ein freizügiges sexuelles Leben nicht gut ist und nicht Gott gewollt ist, dann ist das ein Gebot oder ein Prinzip, wenn wir das befolgen, uns sehr viel Schuld und Schmerz in unserem Leben erspart bleibt oder erspart bleiben kann. Denn es ist nachprüfbar, wenn jemand diese Leitlinien als altmodisch abtut und sich von seinen Trieben treiben lässt, dann sind die Konsequenzen meistens eine gescheiterte Beziehung, Eheprobleme, Verletzungen, Vertrauensbrüche, Schuld, vielleicht sogar irgendeine Krankheit. Und wenn wir uns aber an Gottes Leitlinien halten, dann werden diese unseren Charakter, unser Inneres, unser Verhalten auch prägen. Und wir werden durch das oft sehr verwirrende Labyrinth des Lebens geführt. Das ist dann Wegweisung. Immer wieder taucht ein Wegweiser auf. Das Wort Gottes ist ein Wegweiser. Und es zeigt uns, da ist der Weg. So musst du gehen. Und wir können dann auch diese Freude erleben. Oder wir werden mit Freude erfüllt, weil wir wissen, Gott ist da und er führt uns zum Ziel. Dass Gottes Prinzipien wegweisend sind und das Herz erfreuen können, das haben wir doch immer wieder erfahren, liebe Geschwister, oder? Das ist doch nachprüfbar. Wer das Wort Gottes nicht nur so mechanisch liest, sondern als Liebesbrief Gottes an uns, der muss jetzt wissen, von was ich rede, weil der erfährt immer wieder diese Freude. Viertens sagt uns der Heilige Geist hier durch David, das Wort Gottes, es ist lauter, klar und schenkt neue Einsicht. Das heißt, es erhält das Leben, es macht die dunklen Dinge klar. Das heißt nicht, dass jede Schriftstelle jedem, wenn er sie liest, sofort leicht eingängig ist und man sie sofort versteht. Alle, die die Bibel lesen und studieren, die wissen, dass man manchmal auf Stellen stoßt, die sind recht schwierig und man muss sie im Zusammenhang verstehen. Man muss an denen knobeln. Aber eins sagt David hier klar, das Wort Gottes, es führt uns nie hinters Licht. Es ist immer transparent. Wenn ich an die Lebensbilder des Alten Testaments denke, dann wird schon mal klar, die Patriarchen, ein Abraham, ein Mose, ein Jakob, ein David, der diesen Psalm schrieb, ein Salomo, das waren nicht perfekte Menschen. Die Bibel im Gegensatz zu mancher Biografie malt uns nicht irgendwelche Idealbilder vor, sondern sie ist sehr realistisch, sie ist transparent. Und jeder, der sie ehrlich liest, der kann sich irgendwo wiederfinden und klare Sicht bekommen, deutliche sehen, wie er wirklich ist. Er kann deutlich sehen, wie Gott führt, wie hinter allem ein Plan steht, Gottes Plan, sein Heilsplan steht. Und dann lesen wir im Vers 10, Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Und wir fragen uns, was soll jetzt diese Zeile hier? Warum ist in dieser Reihe von verschiedenen Begriffen für Gottes Wort plötzlich von der Furcht des Herrn oder von der Ehrfurcht vor dem Herrn die Rede? Und ich glaube nicht, dass das einfach so ein Versehen des Dichters war, der hier kurz abschweift vom Thema, sondern mittendrin steht diese Erinnerung, dass alle Anweisungen und alle Prinzipien Gottes in seinem Wort gar nichts ausrichten in unserem Leben, wenn wir Gott nicht fürchten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit, heißt es in Sprüche 9, Vers 10. Wenn wir keine Ehrfurcht vor Gott haben, ist auch das Wort Gottes nicht eine ewige, gültige Grundlage für unser Leben. Wer aber Ehrfurcht vor Gott hat, für den wird das Wort Gottes die Anleitung zur Anbetung. Weil wer Ehrfurcht vor Gott hat, der weiß, Gott ist so viel größer. Er ist der allmächtige, heilige, wunderbare Gott. Er ist so viel größer, transzendent. Er steht über mir. Und ich bin ein Mensch, sein Geschöpf. Und Gott will angebetet werden. Und so wird die Schrift, diese Offenbarung Gottes, eigentlich eine Anleitung zur Anbetung. Unsere Gottesfurcht drängt uns, Gott anzubeten für das, wer er ist. Und wer er ist und wie wir unser Leben nach seinem Willen anpassen sollen, das erfahren wir aus seinem Wort, welches die Wahrheit ist. Und im gleichen Vers 10 heißt es dann noch, die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Was der Herr beurteilt, ist darum recht und wahr, weil er es beurteilt. Er ist im Anfang, er hat alles geschaffen. Nur er kann uns lehren, was recht und wahr ist. So stellt David das Wort Gottes hier auf den Leuchter. Und dann sagt er noch in Vers 11, das Wort ist mehr wert als der höchste materielle und innerweltliche Wert. Für ihn war es mehr wert als das beste Gold und der reinste Honig. Gold natürlich, ein Edelmetall, schon immer auch in der Antike, absolut harte Währung, Honig, ein Luxusgut. Darüber nachzudenken, das Wort, bedeutet dem Psalmisten mehr als die wertvollsten und angenehmsten Dinge des natürlichen Lebens. David wusste, dass die Schrift allen geistlichen Hunger stillen kann. Er wusste, Jahwe hat sich in seinem Wort offenbart und durch das Wort kann der Mensch Gott erkennen und sein Leben wird verändert. Und dann sagt er noch in Vers 12, als dein Diener möchte ich mich durch dein Wort zurechtweisen lassen. David wusste, das Wort Gottes ist uns nicht gegeben, um uns zu frustrieren oder unter Zwang zu setzen. Nein, im Gegenteil, wenn wir es ernst nehmen, wird es uns vor viel Kummer bewahren. Es ist für uns ein Lebensschutz. Und das ist der große Lohn, von dem David dann in Vers 12 spricht. Meine Lieben, mir ist es ein großes Anliegen, dass wir unser Leben auf diese Grundlage, auf dieses Fundament des Wortes Gottes bauen. Dass wir dieses Wort Gottes, das er gesprochen hat, das wir heute haben, das der Heilige Geist inspiriert hat, dass wir es lieben und es aufnehmen, so wie das Brot, das wir täglich essen und das wir brauchen, um zu leben. Wir brauchen das Wort als geistliche Nahrung für unsere Seele. Und auch im Urlaub begleitet uns dieses Wort. Wir hängen es nicht an den Nagel, sondern wir nehmen es mit. Es ist eines der wichtigen Dinge in unserem Reisegepäck. Und ich wiederhole mich hier auch, vielleicht gerade deshalb, weil wir etwas mehr Zeit haben im Urlaub, wollen wir es konzentrierter lesen und hören, was Gott uns durch es zu uns persönlich sagen will. Und das bringt mich zu meinem zweiten Hauptgedanken in dieser Botschaft: Gott hören in seinem Wort. Er hat sich offenbart in seinem Wort. Wie hören wir ihn? Wie können wir ihn wirklich hören? Wie kann ich Gott in seinem Wort begegnen? Denn ich will ja nicht nur sozusagen stille Zeit machen, um eine christliche Pflicht zu erfüllen und mein Gewissen zu beruhigen, sondern ich will eine Begegnung mit Gott, wenn ich sein Wort lese. Ich will hören, was er mir persönlich in mein Leben, in meine Gedanken, in meine Gefühle, in meine Umstände, in meine Not, in meine Sorgen, in meinen Tag hinein sagt. Begegnung zielt nicht nur auf die bloße Vermehrung von Wissen über den Glauben. Begegnung spricht das Herz an und formt es um. Das Ziel ist immer Gemeinschaft. Das Ziel ist Veränderung. Das Ziel ist letztlich Freude. Denn Gott ist eine Person. Sein Reden, sein Wort ist personhaftes Reden, das mich in eine Begegnung hineinführen will. Wie hören wir Gott in seinem Wort reden? Ist gar nicht so einfach. Es gibt ja unendlich viele Stimmen auf dieser Welt und auch in unserem Leben, in unserem Umfeld, besonders in unserer Zeit, viele Stimmen, die uns etwas sagen wollen. Ständig werden wir konfrontiert, bombardiert mit Botschaften, mit News, mit Informationen, die alle gehört werden wollen. Und was macht man, wenn man irgendwann mal nicht mehr hören will, weil man müde geworden ist? Weil man vor lauter Informationen so einen Kopf hat und überhaupt kein großes Verlangen mehr hat, das Wort Gottes zu lesen. Wenn man vielleicht viel lieber zur Entspannung einen Roman oder eine Zeitschrift, Autosport, die Neue Post, Spiegel Online liest, als die Bibel. Oder wenn man liest, aber nichts hört oder sieht. Was macht man, wenn man viel mehr Freude dran hat, die Lieblingsserie oder einen spannenden Film zu schauen, als das Wort Gottes zu lesen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir alle auch mit Zeiten der Lauheit und der geistlichen Gefühlslosigkeit des Herzens zu kämpfen haben. Wir empfinden nicht den starken Hunger und den Durst nach Gottes Wort. Und vielleicht fragen wir uns, ja, gab es diese Zeiten der Dunkelheit auch im Leben anderer Gottesmänner, Gottesfrauen in der Kirchengeschichte? Der Psalmist vielleicht auch mal so eine Zeit erlebt? Und die Antwort lautet ja. Auch andere Männer und Frauen Gottes haben das so erlebt. Sie waren keine Supermenschen oder Superchristen. Und vielleicht sollten wir aus ihren Erfahrungen auch Mut schöpfen. Selbst der Reformator Martin Luther kannte eine solche Zeit. Als er in der Wartburg fieberhaft an der Übersetzung des Neuen Testaments hätte arbeiten müssen, schreibt er in einem Brief am 13. Juli 1521 an seinen Freund Melanchthon: Ich sitze hier bequem, verhärtet und gefühllos, ach, wenig betend, wenig um die Gemeinde Gottes bekümmert, aber umso mehr in den wilden Feuern meines ungezähmten Fleisches brennend. Hierauf kommt es hinaus, ich sollte in den Flammen des Geistes stehen. In Wirklichkeit stehe ich in den Flammen des Fleisches mit Begierde, Trägheit, Untätigkeit, Schläfrigkeit. Vielleicht liegt es daran, dass ihr alle aufgehört habt, für mich zu beten, dass Gott sich von mir abgewendet hat. In den letzten 8 Tagen habe ich nichts geschrieben und weder gebetet noch studiert, teilweise aus Maßlosigkeit, teilweise aufgrund einer anderen ärgerlichen Behinderung. Aus einer anderen Stelle erfahren wir, dass es eine Verstopfung war, die ihm unheimlich viele Probleme gemacht hat. Ja, auch nur ein Mensch. Ich kann es wirklich nicht länger aushalten. Bete für mich, ich bitte dich, denn in meiner Abgeschiedenheit hier bin ich von Sünden überhäuft. Das sind die Worte eines Mannes, der ein Diener Gottes war, der viel bewirkt hat, auch in unserem Land. Und auch er hatte so eine Zeit der geistlichen Trockenheit, eine Zeit, wo plötzlich alles verschwommen, neblig war. Selbst ein Luther kannte solche Zeiten der Dunkelheit. Und er war ehrlich genug, das einem Freund zu sagen und um Fürbitte zu bitten. Manchmal können wir Gott in seinem Wort nicht hören und auch nicht sehen. Denn zum Hören braucht es einen guten Empfang. Und manchmal ist dieser Empfang gestört. Er ist gestört durch Sünde, er ist gestört durch Störungen wie Ablenkung und Geschäftigkeit und Arbeit und dringende Termine und so weiter. Manchmal ist er sogar gestört durch Krankheit, dass es einem körperlich gar nicht gut geht und das sehr wohl auch einen Einfluss hat auf unseren Geist und auch auf unsere Empfindsamkeit, unsere Empfänglichkeit. Manchmal ist der Empfang auch durch Schwermut gestört. Es gibt viele Gründe, warum wir manchmal Gott nicht hören und sehen in seinem Wort. Aber eines ist ganz klar, wir können nicht sagen, dass wir Gott nicht hören, wenn wir unsere Bibel nicht aufschlagen oder öffnen. Gott hat sich in seinem Wort offenbart, deshalb ist es wichtig, dass wir sein Wort aufschlagen oder es öffnen von mir aus, Bible Online. Wir haben ja unsere Smartphones immer dabei. Es geht ja kaum heute einer noch raus ohne das Smartphone. Und ich hoffe, jeder, der ein Smartphone hat, der hat auch eine vernünftige, gute Bible-App auf seinem Smartphone. Das heißt, er trägt das Wort Gottes eigentlich immer mit sich rum. Was vielleicht früher gar nicht so leicht möglich war, immer die Bibel mitzunehmen. Aber heute hat jeder Smartphone dabei. Und ich hoffe, jeder hat, wenn er ein Smartphone hat, auch eine Bible-App drauf. Man muss nur anklicken und lesen. Gott hat sich in seinem Wort offenbart. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sein Wort aufschlagen und überhaupt lesen wollen, auch wenn wir nicht großes Verlangen danach haben. Wir können also nicht sagen, Gott spricht nicht zu mir, ich kann ihn nicht hören, wenn wir sein Wort gar nicht lesen. Aber wenn wir es lesen, wie können wir Gott hören? Wie können wir ihn sehen in seinem Wort? Nun, aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich Folgendes festgestellt. Und zwar macht es einen großen Unterschied, ob ich einfach nur loslege und den Bibelabschnitt lese, der gerade in der Bibel lese, an dem Tag dran ist, oder ob ich vorher innehalte und bete. dass Gott mir das Ohr weckt und die Augen des Herzens öffnet, damit ich ihn in seinem Wort hören und sehen kann. Das ist meine Erfahrung. Es macht wirklich einen Unterschied, ob ich bete, bevor ich das Wort Gottes lese, oder ob ich nur loslege, ohne zu beten. Wir können Gott nur hören in seinem Wort, wenn er uns das Ohr weckt. In Jesaja 40, 4b lesen wir ein wichtiges Schlüsselwort. Da heißt es, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Das heißt im Klartext, ich habe es nicht in der Hand, Gottes Stimme in seinem Wort zu hören, denn ich verfüge nicht über Gott. Gott selbst muss mein Ohr wecken und öffnen, sonst bleibt alles still. Ich kann zwar Buchstaben und Worte lesen, aber ich höre nichts. Versteht ihr? Es ist Gott, der unser Ohr sozusagen jeden Morgen neu wecken muss, damit ich voll Verlangen höre, was er mir sagen will. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir, bevor wir das Wort Gottes anfangen zu lesen, zu Gott beten und ihn bitten, Herr, öffne mir doch das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger, wie eine Jüngerin hört. Ich bin doch dein Jünger, ich bin eine Jüngerin. Und ich möchte von dir lernen. Ich möchte auch dich mehr kennenlernen. Sprich zu mir. Ich höre. Ähnlich betet auch der Psalmist in dem Psalm 119, Vers 18, auch so ein Schlüsselvers. Er betet nicht um geweckte Ohren, sondern um geöffnete Augen. Er betet, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Und er meint damit, die Augen des Herzens müssen geöffnet werden, damit ich Gottes Wort sehe, damit ich erkenne, was wirklich dort ist. Es passiert so oft, dass wir die Bibel lesen und nichts Wundervolles sehen. Das Lesen der Bibel ist nicht nur etwas Mechanisches, was man absolviert. Auch da geht es um Begegnung. Und ich denke, dieses Gebet ist ganz wichtig, dass wir das so beten, wie der Psalmist es hier sagt. Öffne mir die Augen des Herzens, oh Herr, damit ich all das Wunderbare, das Wundervolle sehe, was über dich da geschrieben steht. Öffne die Augen meines Herzens, damit ich dich sehe. Probiert es einfach mal aus. Bevor ihr die Schrift lest, betet ernsthaft zu Gott, zu euch zu reden durch sein Wort. Was dürfen wir erwarten, wenn wir so beten? Was kann passieren als Antwort auf dieses einfache Gebet, Herr, wecke meine Ohren, öffne die Augen meines Herzens. Erstens, wenn ich so bete, empfinde ich viel bewusster die Gegenwart Gottes. Mir ist viel klarer, dass es jetzt hier nicht nur um mich und dieses Buch hier geht, sondern vielmehr um mich und die Begegnung mit Gott durch seinen Geist, spricht er jetzt durch dieses Wort zu mir. Ich befinde mich in einem gewissen Sinne auf heiligem Boden, denn dort, wo Gott ist, da ist auch eine übernatürliche Atmosphäre. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten, singt Kerstigen. Zweitens können wir als Antwort auf unser Gebet erwarten, dass Gott unsere Augen öffnet, sodass wir Dinge in seinem Wort sehen, die wir sonst nicht sehen würden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus in Jakobus 4, Vers 2. Und ich denke, das lässt sich auch auf das Bibellesen anwenden. Wenn wir aber Gott bitten, dass er durch sein Wort zu uns spricht, kann es sein, dass Wörter oder gewisse Verse eine neue, eine frische Bedeutung für uns bekommen. Zum Beispiel das Wort Herrlichkeit oder das Wort Gnade oder das Wort Geist oder das Wort Kreuz oder das Wort Sünde zu lesen, ohne vorher zu beten, ist eine Erfahrung. Die gleichen Wörter Aber nach dem Gebet zu lesen, können uns ganz neu, ganz anders ansprechen. Drittens kann es auch sein, dass wir vor dem Bibellesen beten, wenn wir ihm einfach sagen, lieber Herr, wecke das Ohr, dass ich richtig höre, öffne mein Herz, dass ich richtig sehe, dass wir ganz anders empfinden, was wir lesen. Dass auch unsere Gefühle ganz anders angesprochen werden von dem Wort Gottes. Ich lese über Sünde und ich empfinde plötzlich ihre Abscheulichkeit viel intensiver, viel stärker. Oder ich lese von der Gnade und der Vergebung, die ich in Christus habe. Ich lese, wie Gott ist und plötzlich empfinde ich eine große Freude oder einen tiefen Frieden in meiner Seele. Und ich denke, das ist das Wirken des Geistes, der nicht nur unseren Verstand, sondern auch unsere Gefühle anspricht. Der Geist, er wirkt in uns durch das Wort Gottes, weil wir Gott darum gebetet haben. Am Morgen war in der Bibellese dran, Jeremia 37 gelesen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon dieses Wort gelesen habe. Und plötzlich war das so deutlich. Genauso wie damals Judah, so sind auch wir heute. Wir suchen ständig die Hilfe bei irgendwelchen Menschen. Unser Volk, unser Land, es ignoriert Gott komplett. Das Land der Reformation, es kümmert sich nicht groß um Gott. Und so wie damals Judah sich mit Ägypten gut tun wollte, unsere Hilfe kommt von den Ägyptern, jetzt kommen die Chaldäer, aber wir rechnen mit den Ägyptern, die werden uns schon helfen. So versucht man immer, irgendwo bei Menschen Hilfe zu suchen, statt bei Gott, statt Buße zu tun, auf die Knie zu gehen, Gott zu suchen. Oder Johannes 3, der bekannte Abschnitt, Nikodemus war auch heute drin in der Bibellese. Hat mich neu begeistert. Der Himmel, er ist voller Liebe. Gott will, dass die Menschen ihn erkennen, dass sie erkennen, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gesandt hat auf diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und für dieses Wunder zu beten, dass Menschen das erkennen und eine Wiedergeburt, eine Neugeburt erleben, dafür können wir nur beten. Ich bin davon überzeugt, Gottes Wort kann uns in den tiefsten Schichten unseres Wesens nur dann verändern, wenn wir es zulassen, dass Gottes Geist es auf unser Herzen, auf unser Leben und Handeln anwendet. Und manchmal habe ich es auch erlebt, dass ich dieses Gebet spreche und Gott schenkt mir durch sein Wort genau die richtige Antwort auf die Frage, die mich gerade bewegt. Und ich bekomme durch sein Wort eine deutliche Weisung in Bezug auf die Entscheidungen, die ich treffen muss. Liebe Geschwister, Gott sehnt sich danach, zu uns zu sprechen und uns zu führen durch sein Wort, wenn wir ihn aufrichtig und ehrlich darum bitten. Und deshalb möchte ich uns heute neu ermutigen, das mal zu versuchen. Versucht das mal in eurer stillen Zeit. Bevor du anfängst, die Bibel zu lesen, halte zuerst inne. Vielleicht machen es ja schon die meisten von euch und ich weiß es gar nicht. Ich kann hier nur sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht. Es macht einen Unterschied, ob ich vorher bete oder nicht bete. Halte zuerst inne. Werde still vor Gott. Mach dir bewusst, dass Gott gegenwärtig ist und du gerade dabei bist, ihn in seinem Wort zu begegnen. Und dann bete mit einem verlangenden, mit einem sehnsüchtigen, mit einem ehrlichen Herzen und lade ihn ein, dir zu begegnen. Bitte ihn, dir die Ohren zu wecken, damit du hören kannst, wie ein Jünger hört. Und bitte ihn, dir die Augen des Herzens zu öffnen, damit du die Wunder in seinem Wort erkennst und ihn erfährst. dass dieses Wort tief in deinem Inneren etwas bewegt und du dich nach der Veränderung sehnst, die es hervorbringen kann durch den Geist. Gott hat sich durch sein Wort offenbart und er spricht auch heute noch durch sein Wort zu uns. Und er hat verheißen, sich uns zu nahen, wenn wir uns ihm nahen. Ich komme nochmal zurück auf diesen Anfangsgedanken. Lasst uns vielleicht gerade in der Urlaubszeit, in diesen Ferien, sein Wort erwartungsvoller lesen. Lasst uns auf seine Stimme hören. Den Alltag wollen wir im Urlaub getrost an den Nagel hängen. Aber nicht die Begegnung mit Gott. In der Schöpfung, wir letzten Sonntag gehört, aber auch in seinem Wort. Denn beim Bibellesen geht es wirklich nicht um eine geistliche Pflichtübung, sondern um das Pflegen einer Freundschaftsbeziehung zwischen dem Schöpfer und seinem geliebten Kind. Lass uns beten.